Hallo und herzlich willkommen im Cypreneur Podcast, deine Homebase fürs nebenberufliche Gründen.
Dich erwarten inspirierende Interviews mit erfolgreichen GründerInnen
sowie spannende Tipps und Tricks von der Geschäftsidee übers Zeitmanagement bis hin zur Vermarktung.
Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit der kommenden Episode.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Cypreneur Podcast. Ich habe heute den Gordon Gmein am Start. Er ist Gründungsberater und Experte dementsprechend auch für das Thema, generell für das Thema Gründen. Aber wir werden uns heute natürlich auch spezielle Themen anschauen, wie Gründungszuschuss. Wir werden uns Gründen aus der Arbeitslosigkeit anschauen. Und ja, auch wenn man vielleicht von der Arbeitslosigkeit bedroht ist einfach, was für Möglichkeiten es da gibt, vielleicht auch über das Vehikel nebenberufliches Gründen in die Umsetzung zu kommen. Deswegen erstmal, Gordon, ich freue mich sehr, dich heute am Start zu haben. Wir haben ja schon lange nach einem Termin gefunden. Und deswegen erstmal herzlich willkommen hier im Podcast.
Wohl wahr, Peter. Ich bin echt toll. Freue finde ich das, dass ich heute da bin. Jetzt fange ich jetzt damit an. Ne? Wohl wahr, Peter. Schön, dass ich heute virtuell neben dir sitzen darf. Ja. Also wir haben ein ganz spannendes Thema, was natürlich insbesondere von einer Webseite Sidepreneur unterstützt wird. Gründung, was denke ich mal im nächsten Jahr ein richtig spannendes Thema wird.
Ja, jetzt haben wir natürlich einen tollen Cliffhanger schon am Start, weil wir werden da auch nochmal drüber genau darauf zu sprechen kommen, warum das wahrscheinlich nächstes Jahr ein ganz wichtiges Thema auch wird und warum es relevanter ist denn je. Aber bevor wir jetzt in die Details gehen, Gordon, stell dich doch unseren Hörern und Hörerinnen erstmal kurz vor. Wer bist du? Was sollte man über dich wissen?
Ja klar, sehr gerne, Peter. Du hast es ja eben schon gesagt, Gordon Gmein ist mein Name. Ja, ich weiß, Gmein, ein Name mit einer harten Kindheit. Ich sage immer, es gibt ein Bier für jeden Witz, den ich noch nicht darüber gehört habe. Sonst kurz zu mir, wie bin ich eigentlich dazu gekommen? Abi, Ausbildung, 2 Studiengänge, eigentlich internationale Konzernkarriere geplant. Längere Zeit in England wegen dem Studium und nachher auch wegen einem Managementjob. Aber 2018 hat sich da das dann verändert. Man mag sich erinnern, die sind aus der EU ausgetreten. Und das Land war da nicht mehr so der Spirit, den ich mir damals so überlegt habe. Kam dann wieder neu nach Deutschland und dann kam diese Neuaufstellung in Form eines Sabbaticals. Viele, die auch aus der Arbeitslosigkeit gründen, kennen das. Man ist so ein bisschen hin und her gerissen. Und ich habe mich damals so ein bisschen auf meine Kernkompetenzen, auf meine Wurzeln wieder zurückbesonnen. Ich bin nämlich aufgewachsen in einem Unternehmerhaushalt und habe gesagt, ich möchte nicht nur selber Unternehmer werden, nein, ich möchte auch andere dazu befähigen, das zu schaffen. Und so war dann 2018 die Idee der deutschen Gründungsberatung dann geboren. Und inzwischen sind wir ein Team von 6 Leuten und helfen Leuten auch kostenfrei auf dem Weg in die Selbstständigkeit durch 50 Webinare und derartige Beiträge wie den wir heute hier zusammen verfassen werden.
Das heißt, so das Unternehmertum ist dir so ein bisschen in die Wiege gelegt worden? Oder würdest du sagen,
dass... Ich sage mal, ich habe das mit der Muttermilch aufgesogen. Wenn ich damals mit 3 Jahren ins Bett gehen sollte, da hat mein Vater nicht gesagt, geh ins Bett, sondern der hat mit mir ein Geschäft gemacht. Da hieß es noch 10 Minuten gucken und jetzt gehst du ins Bett. So bin ich aufgewachsen.
Also den Dealmaker sozusagen früh gelernt.
Genau, richtig. Das positive Pendant zu Donald Trump.
Dann lass uns doch mal ein bisschen noch tiefer reingehen. Du hast gesagt, es lief lange Zeit auf internationale Konzernkarriere hin, bevor du dann doch noch den Bogen gekriegt hast, sozusagen im positiven Sinne selbst in die Gründung zu kommen und eben die Deutsche Gründungsberatung zu gründen. Jetzt haben wir ganz oft Gründen gesagt in einem Satz, aber wir erklären uns doch mal, was macht ihr und was war so der Antrieb, das überhaupt zu tun?
Ja, klar. Also es geht jetzt gar nicht um Selbstwerbung an der Sache, aber wir sind mit sehr viel Leidenschaft bei dem Thema. Wir sehen selber, was mit Leuten passiert, die sich mit dem Thema beschäftigen und dann nachher in der Gründung erfolgreich sind. Und das ist das, was uns so ansteckt und motiviert, jeden Tag da auch mehr reinzubringen, was vielleicht auch über die wirtschaftliche typische Motivation hinausgeht. Wir sind ein AZAV-zertifizierter Bildungsträger. Was bedeutet das an der Stelle? Wir arbeiten mit den Arbeitsagenturen zusammen, die Gutscheine ausstellen, die wir wiederum annehmen. Und damit bekommt dann ein Gründer, der entweder in Arbeitslosigkeit ist oder von Arbeitslosigkeit bedroht ist, eine kostenfreie Gründungsberatung, kostenfrei in dem Sinne, dass es von der Arbeitsagentur übernommen wird. Genauso gibt es aber auch andere Möglichkeiten der Förderung, die dann zumindest zu 50% diese Beratung dann für die jeweiligen Gründer dann erschwinglich macht. Ja. Wie gehen wir da in der Regel vor? In der Regel ist das so ein Programm von so 4 bis 6 Wochen, wie wir die Leute da an der Stelle begleiten. Am Anfang erstmal typisches Stärken-Schwächen-Modell, wo stehe ich, wo will ich hin? Dann Bearbeitung eines Geschäftskonzeptes mit Finanzplanung, wie komme ich dahin? Und dann halt auch Eruierung der jeweiligen Schwächen beziehungsweise der Wissenslücken, die wir dann mit dem Gründer gemeinschaftlich in Form einer Art Bildungsinitiative dann zusammen ausmerzen. Am Ende steht dann in der Regel dann auch die Beantragung von Fördermitteln, sei es jetzt zum Beispiel einem Gründungszuschuss oder auch einem Gründerkredit oder andere Fördermittel, gerade so im Bereich der Handwerker, Meistergründungsprämie. Da gibt es nochmal einige Möglichkeiten, wo wir vielleicht auch später mal drüber sprechen werden, jetzt in unserem Termin.
Wir haben ja am Anfang ja schon so einen schönen Cliffhanger eingebaut, quasi mit, ja, nächstes Jahr wird es vielleicht für den einen oder anderen vielleicht ein sehr positives Jahr, vielleicht aber auch ein negatives Jahr, oder es entsteht aus was Negativem vielleicht was ganz was Tolles. Das weiß man ja immer noch nicht, wenn man sich auf die Reise begibt. Das heißt, was meinen wir damit? Wir sehen das jetzt gerade in den Medien, VW baut Stellen ab, das sind ja irgendwie so gefühlt halbe Beamte gewesen. Man hat so gedacht, diese Jobs, die werden für immer erhalten bleiben, da muss man sich keine Sorge machen. Und wir sehen ja auch immer wieder, auch gerade bei Sidepreneur auf der Webseite, dass gerade aus diesen Städten, wo die eben sehr stark geprägt sind durch einzelne Arbeitgeber, auch die Zugriffe sehr stark zunehmen für das Thema sich selbstständig machen, in die Gründung zu starten. Und ja, das Thema Gründen aus einer Arbeitslosigkeit heraus oder auch wenn man irgendwie eine Kündigung irgendwie befürchtet, das ist natürlich kein im ersten Schritt kein schönes Gefühl wahrscheinlich, aber kann ja trotzdem, wie gesagt, zu was Coolem führen. Nämlich, dass man vielleicht so seine eigene Idee endlich umsetzt, die man schon lange Zeit im Kopf hat, seine eigenen Potenziale vielleicht auch besser ergründen kann. Aber wie würdest du sagen, wie sind da so die ersten Schritte? Wie erkennt man eigentlich sein eigenes Potenzial in dem Bereich? Weil du hattest es ja gerade angedeutet, dass das so der allererste Schritt ist bei euch, wenn ihr in so eine Gründungsberatung geht. Wie legt man da los?
Ja, sehr gerne. Also erstmal möchte ich doch mal darauf hinweisen, Veränderung oder Wandel ist ja etwas, da kann man sich immer darauf verlassen, der wird immer kommen. Der ist eigentlich auch positiv, aber er fühlt sich halt am Anfang ein bisschen komisch an, weil natürlich ich bin mit einer neuen Situation konfrontiert und neu fühlt sich für Leute, die gerade so etwas für 10 oder 20 Jahre gemacht haben, so ungewöhnlich an, dass es in die Richtung Schmerz kommt, ja. Aber es kann da durchaus etwas sehr Wertschöpfendes bei rauskommen. Bei mir war es ja genau das Gleiche damals. Brexit kam dazu, dass meine Abteilung aufgelöst wurde und ich stand dann da auch als Arbeitsloser in genau der gleichen Situation. Und ich kann nur sagen, dieser Hans-im-Glück-Moment, wie ich ihn so nenne, bezüglich des Märchens Hans im Glück, wo wir vielleicht gleich mal drauf zu sprechen kommen können. Wenn dir dieser Goldklumpen aus der Hand gleitet und du plötzlich diese Belastung nicht mehr spürst, ist das eine unglaubliche Befreiung, die die Möglichkeit gibt, dir ganz neue Sachen zu ermöglichen. Ja, und es gibt da in Deutschland umfangreiche Fördermittel und Unterstützungsleistungen, dass man aus so welchen Situationen eine ganz große Chance macht. Also erstmal grundsätzlich zu der Frage Potenziale erkennen. Gründer sind am Anfang sogar sehr selbstbewusst, wenn die sich einmal in eine Richtung fokussiert haben. Wenn die sagen, okay, ich möchte jetzt selbstständig werden, dann sind die Gründer meistens doch schon sehr, sehr fokussiert. Wir sind dann eigentlich erstmal diejenigen, die Gründer erstmal so auf den Boden der Tatsachen zurückkommen holen. Was meine ich an dieser Stelle damit? Wir reden davon, dass wir die unbewusste Unfähigkeit aufdecken, den Leuten erstmal sagen, was die nicht wissen. Und das führt an der Stelle dann erstmal zu einer gewissen Unsicherheit, die wir dann nachher durch einen substanziellen Aufbau von Wissen dann nachher wieder ausgleichen und kompensieren und die Leute dann wirklich fit für die Selbstständigkeit machen oder die final vor einem großen Fehler, einer nämlich dann falschen Gründung, auch zurückholen. Dafür ist eine Gründungsberatung genauso da. Was ich den Leuten immer im Bereich der Potenzialanalyse empfehle, Gute Ideen gibt es bei jedem Stammtisch. Innovation ist eine tolle Sache, aber Umsetzung, das macht dich erfolgreich. Und Umsetzung kommt aus dir selber, kommt aus deinen Fähigkeiten, deinen Kontakten und deiner Motivation. Und wenn du diese drei Sachen analysierst für dich, für die jeweiligen Themengebiete, dann bekommst du etwas Individuelles, Umsatzstarkes raus, wo du mit erfolgreich sein kannst. Und es geht hier nicht um die große innovative Idee. Wenn man sich das mal so in Zahlen anguckt, 90% der innovativen Startups, die sind halt nach wenigen Jahren wieder vom Markt. Bei den typischen Gründern sind wir zumindest bei einer 60%-Quote nach 4 Jahren, die weiterhin beim Markt tätig sind. Also das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Und wenn ich dann eine Fokussierung habe, nutze ich gerne oder ich biete den Leuten das auch an der ersten Stelle erstmal an. Sprecht mit so vielen Leuten wie nur möglich, holt euch Informationen, aber geht nicht als Verkäufer raus, sondern als Marktforscher. Sagt nicht, das und das möchte ich anbieten, willst du das haben, sondern sagt, du bist der Experte in dem Gebiet, ich denke darüber, mich selbstständig zu machen, ich bin aber noch nicht so weit, ich würde dir gerne ein paar Fragen zu dem Thema stellen. Erzähl mir doch mal, wie macht ihr das, wie geht ihr da vor, was fragt ihr nach oder welche Probleme fallen denn euch so in dem Bereich ein? Dann kann man immer noch mit Wirtschaftsförderungsgesellschaften, Handwerkskammern, IHKs sprechen und nutzt dann gerne auch die Angebote im Internet von zum Beispiel der Gründerplattform, die ist ja vom Bundeswirtschaftsministerium, da sind wir auch Partner.
Lass uns das noch ein bisschen aufdröseln. Also wir haben ja, es sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Also im einen Fall denkt man sich vielleicht so auch, ja, vielleicht ist mein Job in der nächsten Zeit gefährdet. Also ich befürchte sozusagen die Kündigung irgendwann. Und das andere ist ja dann schon sozusagen vor vollendeten Tatsachen zu stehen und aus der Arbeitslosigkeit gründen zu wollen. Wie geht man denn auf diese Situationen und wie stellt man sich da ein und welche Möglichkeiten gibt es? Also lass uns vielleicht bei der Drohung von einer Kündigung ausgehen und dann uns vorzuarbeiten, in die Arbeitslosigkeit vorzuarbeiten.
Also gucken wir uns mal eine Chronologie der jeweiligen Förderinstrumente und der jeweiligen Phasen der Gründung mal an. Typischerweise weiß ich so in etwa 3 Monate, bevor ich wirklich arbeitslos werde, dass ich es dann auch tatsächlich werde. Und bei den Konzernen, da ist meistens dann auch noch eine längere Übergangsphase, vielleicht sogar ein Outplacement-Paket mit dabei. Also Outplacement heißt ja, dass es ein Unternehmen gibt, was einem eine Unterstützungsleistung gibt, um einen neuen Job oder auch generell einen neuen Schaffungsbereich wie eine Selbstständigkeit zu finden. Die geben einem dann entweder ein Bewerbungscoaching oder wir arbeiten tatsächlich auch mit anderen Outplacement-Beratern zusammen, für die wir dann Gründungsberatung dann halt als Alternative zu einer anderen Anstellung dann auch anbieten. Das ist dann die erste Phase. Man wird sich dann auch schon arbeitssuchend melden und aufgrund der Bedrohung der Arbeitslosigkeit habe ich da schon die Möglichkeit, von der Arbeitsagentur unterstützt zu werden durch dieses Gutscheinsystem, wo wir auch die Gutscheine zum Beispiel annehmen können. Das nennt sich dann Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein. Deutsche Ämter, wunderbar, wenn man unheimlich viele Nomen aneinander reihen kann. Das ist dann der AVGS in kurz. Und den können wir dann für eine Gründungsberatung dann annehmen. Wenn man dann weiter, nämlich in der Arbeitslosigkeit dann ist, dann hat man in der Situation die Möglichkeit, auch den Gründungszuschuss zu beantragen. Diesen Gründungszuschuss kann man beantragen, A, wenn man in der Arbeitslosigkeit aktuell ist und B, wenn mindestens 150 Tage, das heißt 5 Monate, Restanspruch auf Arbeitslosigkeit besteht. Dazu haben wir auch ein Webinar, das geht über 1 Stunde. Also ich versuche es jetzt mal kurz zusammenzupacken. Was bedeutet nachher Gründungszuschuss? In dem Moment, wo man in der hauptberuflichen Selbstständigkeit ist, bekommt man kein Arbeitslosengeld mehr und keine Sozialversicherung mehr bezahlt. Dafür bekommt man dann den Gründungszuschuss, wenn er denn bewilligt wurde. Und der wird bezahlt in Höhe des Arbeitslosengeldes plus 300 Euro über insgesamt 6 Monate. Und dann gibt es noch eine zweite Phase, die geht 9 Monate lang und die wird dann ausgezahlt in Höhe von 300 Euro. Der Gesetzgeber sagt dann, das ist zur Deckung der Sozial- Versicherung, das reicht natürlich nicht aus. Das ist das, was der Staat quasi der Sozialversicherung zahlt und das gibt er dann an die jeweiligen Gründer dann an der Stelle weiter. Ja, das ist ein unheimlich tolles Tool, dieser Gründungszuschuss. Insgesamt gehen ja innerhalb von 3 Jahren 30% der Neugründer wieder vom Markt. Die vom Gründungszuschuss gefördert wurden, da sind das nur 2 Drittel, also dementsprechend 20% derer. Also das ist deutlich geringer. Aber unbedingt daran denken, der Gründungszuschuss, der bezahlt den Lebensunterhalt, zumindest von der Idee her, nutzt also, wenn ihr den Gründungszuschuss kriegt, die Zeit zum substanziellen Unternehmensaufbau und nicht für kurzfristige Gewinne. Ihr braucht nach 6 Monaten eine nachhaltige Einnahmequelle für euren Lebensunterhalt, nutzt also diese 6 Monate, um da substanziell etwas aufzubauen, was dann nach den 6 Monaten euch dann genügend Rendite gibt, um euren Lebensunterhalt dann zu decken und euren Kühlschrank zu füllen.
Du hattest mir im Vorgespräch ja auch gesagt, dass sich da auch beim Gründungszuschuss zum Beispiel was getan hat in den letzten Jahren. Ich war noch immer mit dem Wissen reingegangen von vor 10 Jahren, als ich das letzte Mal überlegt hatte, irgendwie sowas, den Gründungszuschuss zu beantragen. Da ging das nicht so ohne weiteres, weil es irgendwie nachrangig war, also vorrangig in eine neue Arbeitsstelle vermittelt zu werden. Und man konnte den gar nicht ohne weiteres beantragen, weil es abgelehnt wurde, wenn man vermittlungsfähig war. Deswegen, da hat sich ja einiges getan. Kannst du uns das noch mal ein bisschen erklären? Du hast es mit den Monaten ja schon erwähnt, aber kann jetzt eigentlich jeder einen Gründungszuschuss beantragen?
Leider haben wir auch weiterhin keine Rechts, also nochmal. Leider haben wir beim Gründungszuschuss auch weiterhin keinen rechtlichen Anspruch darauf. Das ist schade. Das war zu Zeiten der Ich-AG der Fall. Dann haben die das aber abgeschafft, angeblich, weil die vermehrt missbraucht wurde, diese Ich-AG. Es gingen dann deutlich die Gründungen nach unten. Inzwischen sagen zumindest die Statistiken zum Gründungszuschuss, dass wir keinen Missbrauch oder einen minimalen Missbrauch da noch festzustellen haben. Am Anfang wurde dieser dann, ich glaube, das war 2014, wo dieser große Umbruch war, dann etwas komplizierter. Da will ich gar nicht jetzt konkret drauf eingehen, weil es zu Glück wurde 2023 das dann wieder vereinfacht, so dass dieser ja, böse Begriff Vermittlungsvorrang jetzt nicht mehr eine so große Rolle spielt. Man muss also nicht vorher sagen, dass der Arbeitsmarkt keine Möglichkeit für einen bietet und die Selbstständigkeit quasi der letzte Zufluchtsort ist. Das ist inzwischen nicht mehr so. Man kann auch direkt die alternative Selbstständigkeit angehen. Das Einzige, was inzwischen nicht möglich wäre, wäre eine bewusste Herbeiführung einer Arbeitslosigkeit nur aus dem einzigen Grund, den Gründungszuschuss zu erlangen. Das ist aber in der Regel dann noch eine Sache der Kommunikation mit den Sachbearbeitern. Wenn man das also nicht proaktiv dann anspricht, dann kann man trotzdem relativ kurzfristig durch den Gründungszuschuss dann in die Gründung dann übergehen. Was vielleicht noch interessant ist, hätten wir jetzt nicht eine zerstörte Ampelkoalition, wären wir sehr wahrscheinlich beim Gründungszuschuss noch besser da. Da gibt es ein paar Gesetzesänderungspläne, die darauf hin gezeigt haben, dass wir in Zukunft nicht mehr die zweite Phase besonders beantragt müssen und dass wir auch nicht mehr über 5 Monate Restanspruch zum Zeitpunkt der hauptberuflichen Gründung sprechen, sondern nur noch über 4 Monate. Das ist aber leider noch nicht rechtskräftig, weil in Berlin ja leider da ein bisschen Chaos ist. Hoffentlich dauert das jetzt noch 3 Monate und die neue Regierung sieht das Ganze dann ähnlich und wird dann ähnliche positive Impulse in die Richtung setzen.
Also wir haben sozusagen die Vorgründungsberatung jetzt als Tool gehabt, die geförderte, und wir haben den Gründungszuschuss jetzt angesprochen. Vielleicht lass uns da nochmal auf die Zeitfenster, damit wir das auf jeden Fall mal fix haben für die Hörer. Welche Zeitfenster müssen wir für diese beiden Tools mal beachten, damit wir da auch die Chance haben, die überhaupt als Fördermittel bzw. als Zuschuss zu erhalten?
Ja, sehr guter Punkt. Erstmal generell für Fördermittel. Wir haben ja in Deutschland so 2500 Förderprogramme für Unternehmen. Die werden wir jetzt nicht einzeln vorstellen können. Aber generell guckt, wenn ihr ein Fördermittel beantragt, als erstes muss die Bewilligung vorliegen, dann dürfen Ausgaben oder irgendwelche Willenserklärungen erklärt werden an der Stelle. Das ist auch beim Gründungszuschuss so. Heißt, Beim Gründungszuschuss muss erst die Arbeitslosigkeit vorliegen, also wirklich der Arbeitslosengeldbezug. Dann muss der Antrag auf Gründungszuschuss erteilt werden. Das heißt, man bekommt den Antrag oder beziehungsweise er wird inzwischen im Online-Account freigeschaltet. Und dann darf erst gegründet werden. Wenn also Arbeitslosigkeit eintritt und man gründet dann und will dann noch den Gründungszuschuss beantragen, dann wäre das halt von der Chronologie falsch rum und der Gründungszuschuss wird direkt abgelehnt, beziehungsweise man bekommt erst gar nicht den Antrag an der Stelle. Also das ist nochmal ganz wichtig. Erst arbeitslos, dann Antrag auf Gründungszuschuss erhalten und dann gründen.
Okay. Dann haben wir diesen wichtigen Punkt mal festgehalten schon. Ich würde jetzt gerne nochmal so einen Schritt machen. Wir haben am Anfang Potenziale beleuchtet. Jetzt geht es mir auch nochmal darum, Hürden, ne? Also man hat ja immer so ein bisschen Bedenken, wenn man in die Selbstständigkeit oder in die Gründung startet. Was sieht dein Team oftmals für typische Bedenken, die Menschen haben, eben die in die Gründung gehen wollen? Oder gibt es sogar dann Ängste, die erstmal überwunden werden müssen, um überhaupt erstmal in die Umsetzung kommen zu können?
Ja, da fange ich jetzt mal ein bisschen philosophisch an. Mutig ist nicht der, der Angst spürt, sondern der, der sie überkommt. Also Ängste sind gar nicht mal falsch. Ängste machen uns wachsam und die sollten gar nicht komplett unterdrückt werden. Natürlich, wenn die einen blockieren, dann wird es schwierig. Aber sonst sind Ängste oder mindestens mal Respekt eine sehr, sehr wichtige Sache für Gründer. Derjenige, der vorsichtig ist, der wird viel erfolgreicher sein als der, der wirklich nach vorne prescht und dann sehr wahrscheinlich relativ frühzeitig einen Dämpfer bekommt. Dann, das Risiko wird sehr oft falsch eingeschätzt. Viele sagen, gerade als Solopreneure, ja, der Markt, die Kunden, die Politik, alles verschiedene Punkte, die ich nicht richtig einsortieren kann, die könnten dazu führen, dass ich nicht erfolgreich bin. Das größte Risiko ist aber gerade bei Solopreneuren die Gesundheit. Ich sage den Leuten immer, das Allerwichtigste, was du machen musst, ist, warte deinen Körper wie eine Maschine. Und das heißt auch, alles, was du für deinen Körper tust, ist wie eine Maschine warten, in Zukunft Arbeitszeit. Hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber es ist tatsächlich das größte Risiko und da auch, wo man den größten Respekt an der Stelle haben sollte. Im Vergleich zur Anstellung ist man in der Selbstständigkeit nur mal in der Position, da kann man plötzlich auch ins Minus gehen, wenn man keine Einkünfte an der Stelle hat. Das ist eine neue Situation. Man kann es natürlich aber auch durch unheimlich viele Fördermittel und andere Sachen dann wieder absichern. Ich rede dann davon, der freiwilligen Arbeitslosenversicherung durch die Arbeitsagentur, die auch dann dementsprechend in der Selbstständigkeit möglich ist. Der Gründungszuschuss Phase 1 und Phase 2, dann Krankentagegeld durch die gesetzliche Krankenkasse, aber auch wieder durch die private Krankenkasse, Unfallversicherung entweder durch die betriebliche Unfallversicherung oder auch durch die private Unfallversicherung und spätestens dann ganz am Ende die Berufsunfähigkeitsversicherung. Eine Sache, die ich jedem nur ans Herz legen kann. Denkt daran, keiner möchte krank werden, aber wenn es passiert, dann ist das das ganz, ganz große Risiko. Wenn man sich sonst die typischen Probleme anguckt, die aufkommen, wenn man gründet, beziehungsweise bei einer Gründungsberatung von der IHK dann immer wieder bemängelt wird. A, in einer Teamgründung ist es meistens das Team. Das heißt, wenn ihr da einen Risikofaktor rausnehmen wollt, dann guckt, dass ihr es möglichst alleine macht oder die jeweiligen Verantwortungsbereiche relativ klar trennt. Und die zweite Sache ist eine zu positive Finanzprognose. Man denkt, dass alles relativ einfach und relativ entspannt, gut kalkulierbar passiert. Und am Ende sieht man, Krisen kennen keine Businesspläne. Geht immer davon aus, dass das Unerwartete passiert. Wie man das kalkuliert, kann man natürlich nicht sagen. Also seid an der Stelle immer sehr vorsichtig.
Ja, also das sind so Hürden. Vielleicht mir fällt da auch spontan noch ein, so dieses Thema, wirkliches Problem zu lösen. Weil das, also wir haben ja auch einmal im Monat so diese Online-Sprechstunde nebenberufliches Gründen bei der Gründerplattform, du hattest sie ja auch angesprochen. Und da werden ja auch viele Themen immer geteilt. Und so eine große Hürde, wo sich die Leute irgendwie kaum Gedanken machen, ist dann so ein wirkliches Problem zu erstmal zu erschließen und auch lösen zu wollen. Ich sag, ich bringe da mal das Beispiel des Brotkrustenausstechers. Das ist so ein findiger Finder, der auf die Idee gekommen ist, der keine Brotkrusten mochte, dass er doch diese Brotkruste mit einem einfachen Ausstecher rausnehmen könnte und dann aber nicht bedacht hat, dass es schon ein Tool gibt, was dieses Problem halt echt sehr gut löst, und das ist das Messer. Und dann frage ich mal so ein bisschen in die Runde, wer denn so einen Brotkrustenausstecher zu Hause hat. Dann gehen meistens keine Hände hoch, außer irgendwie jemand meldet sich aus Spaß. Nee, aber was das Ganze sagen möchte, ist wirklich das Problem zu lösen, weil wenn man jetzt irgendwie sich Brotkrusten entledigen hätte wollen, dann bräuchte man bei diesen unterschiedlichen Brotformen natürlich auch unterschiedliche Ausstecher, und das macht das alles wieder kompliziert. Und das hat man sich dann im stillen Kämmerlein zu Hause ausgedacht, aber nicht bis zum Ende gedacht und nicht mit seiner Zielgruppe an dem Problem gearbeitet und das Problem gelöst. Das vielleicht noch so als Ergänzung zu der Thematik am Anfang, was auch vielleicht gerade so wichtig ist in dieser Zeit, wo man vielleicht auch den Gründungszuschuss bekommt. Und da hattest du es ja auch angesprochen mit der Tragfähigkeit. Ja, also dass man wirklich ein Geschäftsproblem, sich aufbaut, was auch Fundament hat, und dazu gehört es halt dann auch, das Problem der Kunden zu lösen, damit die auch bereit sind, dafür Geld zu zahlen, so im Idealfall. Das vielleicht noch als Ergänzung. Lass uns da aber noch mal ein bisschen einen Schritt weitermachen. Und zwar, was du ja auch immer wieder predigst, ist so dieses Thema Liquiditätsplanung, Kapitalbedarfsplanung, was halt viele junge Gründer und Gründerinnen eben nicht so auf dem Schirm haben. Warum ist das Thema so wichtig?
Es ist einer der wesentlichen Gründe, weswegen Unternehmen scheitern, weil die Finanzplanung den Leuten nicht ganz liegt. Hat auch viel was damit zu tun, dass sich meistens dann Leute selbstständig machen in dem, was die vorher getan haben, und lassen außer Acht, dass die einen neuen Job gerade lernen. Und dieser neue Job ist plötzlich dann der Mann oder die Frau für alles. Das ist der Controller, der Rechtsanwalt, der Steuerberater, der Buchhalter, der Marketingprofi, der Finanzexperte. Plötzlich sind diese Sachen dabei, und das sollte man nicht außer Acht lassen. Finanzplanung ist nachher wirklich das Rückgrat eines Unternehmens, und auch die Idee, das macht nachher der Buchhalter bzw. der Steuerberater, ist da fatal, gerade beim Steuerberater, der doch eher hilft, Steuern richtig zu zahlen und weniger in die Zukunft sich das anzugucken. Der erklärt einem vielleicht etwas, aber der wird mit einem nicht planen. Das sind Fähigkeiten, die muss man wirklich selber erlernen, und da muss man relativ nah dran bleiben. Ich gehe mal hin und gebe so ein paar Tipps dazu. Also erstmal eins: Kredite sind grundsätzlich mal gar nicht falsch, sofern man damit Geld verdienen kann. Im Konsumentenbereich ist es so, da sollte man die Finger von lassen, wenn man das Sofa finanziert. Wenn das Sofa plötzlich dann aufgrund von irgendwelchen YouTube-Kanälen nachher Geld produziert, dann ist es ein Anlagegut, und dann sind wir hier in einer ganz anderen Sphäre. Also dann kann man plötzlich mit dem Sofa Geld verdienen. Gibt es natürlich auch deutlich bessere Beispiele, aber ich habe es jetzt mal so rausgenommen. Noch besser als keinen Kredit zu haben, ist also nicht keinen Kredit zu brauchen, sondern eigentlich eher noch alternative Finanzierungsarten zu haben. Insbesondere in der jetzigen Situation, wo bei Banken es doch ein bisschen einen Igel in der Tasche gibt. Also das ist schon deutlich zu merken, dass im Moment Bankenkredite weniger ausgegeben werden, zumindest für Gründer. Wie kommt man also an der Stelle noch an Geld? Ich gebe da immer diese drei Liquiditätsregeln: A, so spät zahlen wie möglich innerhalb der gesetzlichen und vereinbarten Frist, bitte. Ja, also ich rede ja nicht davon, dass man in Zahlungsverzug gehen soll, sondern so spät innerhalb der Zahlungsmöglichkeiten zahlen wie nur möglich, so früh Geld erhalten wie nur möglich und planen. Worum geht es jetzt hier? Insbesondere geht es jetzt hier um Vorauszahlungen. Man kennt es vielleicht von der Steuer. Wenn ich die Möglichkeit habe, meine Steuervorauszahlung auf ein doch immer noch realistisches, aber niedriges Maß zu reduzieren, habe ich die Möglichkeit, bis zu 2,5 Jahre mit diesem Geld noch zu arbeiten, bevor ich es abführen muss. Und das ist wie ein kostenfreier Kredit, den ich natürlich viel lieber habe als ein kostenpflichtiger Kredit, den ich sehr umfangreich an der Stelle dann beantragen muss. Grundsätzlich geht davon aus, dass ihr Geld braucht, nämlich aus zwei Gründen. A, für mögliche Krisen, das ist jedem klar. In der Situation gibt euch in der Bank auch in der Regel kein zusätzliches Geld. Die wollen Expansion, Wachstum, Chancen fördern, aber nicht Krisen. Das heißt, guck, dass das Geld da ist, bevor das Ganze in eine problematische Situation abdriftet. Aber ihr braucht auch Geld, um Chancen zu finanzieren. Geht davon aus, dass ihr in irgendeiner Weise expandieren wollt, Mitarbeiter einstellt, euren Warenlager vergrößert, neue Einrichtungen benötigt. Alles Geld, was ihr vorfinanzieren müsst, schon aufgrund des vergrößerten Working Capitals, also des Umlaufkapitals, das Geld muss da sein und das muss dann auch dann die Chancen dann finanzieren. Also auch für die Sachen bitte daran denken. Und wenn ihr jetzt darüber nachdenkt, vielleicht einen Förderkredit zu beantragen oder in irgendeiner Weise halt mit der Bank in Kontakt zu gehen, um Geld zu erhalten, geht davon aus, dass ihr so in etwa 2 bis 3 Monate benötigt vom Erstkontakt, bis das Geld ausbezahlt wird, dass man da mal so eine Idee hinter hat. Was brauchen die Banken an der Stelle? Normalerweise so einen Finanzplan von 2 bis 3 Jahren auf Monatsbasis geplant und natürlich dann noch eine logische, vernünftige Beschreibung der jeweiligen Tätigkeit, wo klar herausgeht, warum das Ganze auch funktioniert. Und da sind wir wieder bei der Umsetzungsrelevanz. Also nicht eine tolle Idee, Brotkrustenausstecher, sondern etwas, was der Markt braucht und insbesondere, was zu euch persönlich passt. Diese jeweilige Übereinstimmung ist ganz wichtig für euren Erfolg und natürlich guckt da eine Bank dann nachher genauso drauf.
Wenn du sagst, die zu euch passt, worüber reden wir da? Reden wir da über die Qualifikation des Gründers oder kannst du das ein bisschen genauer erläutern?
Sehr, sehr guter Punkt an der Stelle. Was ich da immer wieder nutze, ist ein Tool, was wir KFM-Matrix nennen. Das ist eine Matrix, wo wir die jeweiligen Themen, die der Gründer mitbringt, als Idee aufschreiben und dann bewertet er die auf einer Skala von 1 bis 10 in den Bereichen Kenntnisse, Fähigkeiten, Kontakte und Motivation. Und dann bekomme ich einen insgesamten Score, den ich dann plötzlich auf einer schriftlichen Basis mal zu den jeweiligen Themengebieten abgrenzen kann. Und plötzlich wird mir auch visuell mal bewusst, das ist vielleicht ein tolles Thema für mein Ego, aber da kenne ich keinen und ich weiß auch gar nicht, wie das Ganze geht. Gleicht das Ganze vielleicht nicht aus. Ich habe hier ein anderes Thema, da habe ich schon gute Kontakte. Ich habe tolle Kenntnisse, weil ich da 10 Jahre drin gearbeitet habe. Und ja, da schlägt mein Herz auch für. Sehr wahrscheinlich ist das dann der Sweet Spot, wo ich unterwegs sein möchte, den ich nachher auch operativ zum Erfolg führen kann. Bitte an der Stelle, wenn da Brotkrustenausstechung rauskommt, ja, das Ganze auf jeden Fall mit dem Markt einmal abprüfen. Die Leute, die sich zu Hause ins Kämmerlein setzen und sagen, ich weiß, was der Markt braucht, die sind regelmäßig und das ist komplett uninteressant von Ausbildungsgrad und Gehaltslevel an dem jeweiligen Markt vorbei. Da gibt es ganz, ganz tolle Beispiele dazu, wie auch große Unternehmen vollkommen am Markt vorbei produziert. Ich habe selber für eins gearbeitet. Also macht das Ganze nicht. Testet das mit den Leuten, fragt am Markt nach, ne? Seid als Marktforscher und nicht als Verkäufer unterwegs. Ihr bekommt da regelmäßig mehr raus, als ihr euch vielleicht so im ersten Moment dann denkt. Und das sind auch durchaus spannende und lehrreiche Informationen, die ihr an der Stelle kriegt. Mhm.
Ja, jetzt arbeitet ihr natürlich mit sehr vielen Gründerinnen und Gründern über das Jahr zusammen. Gibt es da irgendwie so vielleicht auch eine kuriose Erfolgsgeschichte, wo du sagst, hey, wir hatten jetzt gerade den Brotkrustenausstecher als Negativbeispiel, aber oftmals wird man ja auch überrascht, wo man sagt, hier irgendwie, das war vielleicht gar nicht so abzusehen. Hast du da irgendwie eine coole Erfolgsgeschichte, die du teilen kannst mit uns?
Also wir haben sehr kuriose Leute, die sich dann schon mal bei uns melden, wo wir auch Gründungsberatung dann substanziell machen. In der Regel ist das aber eher andersrum. Man geht weniger von dem Normalen ins Kuriose, sondern wie auch gerade halt gesagt, eher vom Kuriosen ins Normale. Also ich habe da zum Beispiel einen im Kopf, der sich bei uns gemeldet hat mit der Idee, Sexmöbel herzustellen. Mhm. Das hat er auch im Pilotbereich schon gemacht und hatte da auch erste fertige Sexmöbel da liegen, hat die auch bei verschiedenen Veranstaltungen ausgestellt. Nachfrage war grundsätzlich da im Bereich der Produktion und auch im Bereich der ja, Rentabilität hat es dann aber derart gehapert, dass wir gesagt haben, lieber da auf die Bremse drücken und dann in eine ganz andere Richtung gehen. Er hatte nämlich auch noch Fähigkeiten im Bereich der DGUV-Prüfung, für die Leute, die das nicht kennen. Elektronische Geräte im unternehmerischen Bereich müssen regelmäßig geprüft werden. Und da hatte er auch die Möglichkeiten und auch Kontakte und ist jetzt da in dem Bereich sehr erfolgreich unterwegs. Ja. Also das möchte ich eigentlich mehr mitgeben. Weniger das Kuriose, Innovative, Außergewöhnliche. Lasst euch diesen Spruch, das habe ich schon mal gesehen, das gibt's schon oder so weiter, ruhig gefallen. Das gibt's schon heißt, es funktioniert. Das gibt's nicht heißt, dass da Marktteilnehmer sind, die etwas seit Jahren machen, genaue Insider-Informationen haben und dann plötzlich genau das, was ihr als Neuling machen wollt, nicht tun. Das ist normalerweise ein guter Indikator dafür, dass etwas eine nicht so tolle Idee ist, ja? Also lieber auf Sachen setzen, die funktionieren. Guckt euch den Markt an, kopiert und macht besser, aber entwirft nicht neu. Das ist deutlich schwieriger und meistens nicht so erfolgreich.
Ich dachte jetzt, dass er von dem Möbelbau vielleicht hin, ich bin jetzt auf der Story hängen geblieben, dass er vielleicht dann
Du brauchst auch noch sechs Möbel,
zu
meinst
dem Thema Sofas gekommen ist, weil wir das davor hatten. Nein, Spaß beiseite. Neben dem Gründungszuschuss, gibt es da irgendwie andere Möglichkeiten, andere Fördermöglichkeiten, Unterstützung für Menschen, die vielleicht auch gerade nebenberuflich starten?
Also der Nebenberuf wird weniger gefördert als der Hauptberuf. Zumindest ist das bis dato in Deutschland so. In Deutschland haben wir aber auch, wie eben mal angesprochen, 2.500 Unternehmensförderprogramme. Also etwas, was derart undurchsichtig in Zwischenzeit ist, aber auf der anderen Seite schon so substanziell, dass man sich damit beschäftigen muss, aber es auch gar nicht so einfach ist an der Stelle. Bis in die 90er Jahre waren Fördermittel so eine Sache, ja, die hat man gemacht, wenn man nicht anders konnte. Ja, so eine Art Rettungsmittel waren die. Dann kam das so, für Besonderheiten gab es dann Fördermittel. In Zwischenzeit sehe ich tatsächlich eine Art der politischen Organisation in die Richtung, ja, ich wage mich mal ganz nach weit nach vorne und sage mal das Wort Planwirtschaft, weil ich in Zwischenzeit sehe, dass damit schon wirklich Entscheidungen auf sämtlichen Unternehmensgrößen dann beeinflusst werden, ja. Man sollte es aber dementsprechend unbedingt in seine Unternehmensentscheidungen mit einnehmen, ohne Fördermittel oder die komplett rauszulassen aus seinem unternehmerischen Entscheidungshorizont, ist, glaube ich, in Zwischenzeit etwas, ja, fahrlässig. Welche typischen Fördermittel gibt es neben dem Gründungszuschuss? Gerade im Bereich der Handwerker gibt es da deutschlandweit Landesmittel, die dann Meistern bei der Selbstständigkeit unter die Arme greifen. Investitionszuschüsse heißen die. Immer dann, wenn es ein Zuschuss ist, muss ich den nicht zurückzahlen. Es gibt dann für verschiedene Programme besondere Fördermittel im Bereich der Finanzierung, Digitalisierung. Alle reden immer über KI. Je nachdem, in welchem Bereich ich da wirklich investieren möchte, habe ich da auch deutlich geringere Finanzierungsmöglichkeiten, aber das sind natürlich immer noch Sachen, die ich an der Stelle zurückzahlen muss. Ja, ich habe Möglichkeiten im Bereich der Unterstützung zur Einstellung von Mitarbeitern. Eingliederungszuschuss ist da zum Beispiel zu nennen, aber auch gerade das Weiterqualifizierungschancengesetz, was die Weiterqualifizierung von Mitarbeitern unterstützt. Hier übernimmt die Arbeitsagentur A die Qualifizierungskosten und dann noch die jeweiligen Arbeitsentgelte während dieser Weiterbildung, was dann auch noch mal deutlich entlastet und dann auch die Arbeitnehmer dann so weit qualifiziert, dass sie einen noch stärkeren Mehrwert für das jeweilige Unternehmen bieten können. Ich habe ein Fördermittel, oder was heißt ich, in Deutschland gibt es ein Fördermittel für kleine mittelständische Unternehmen von der BAFA ausgegeben für Unternehmensberatung. Das kann ich bis zu 5-mal in Anspruch nehmen. Da werden jeweils 50% von 3.500 € gefördert. Das gilt ab dem Moment, wenn ich ein Unternehmen angemeldet habe, beziehungsweise eine freiberufliche Tätigkeit. Also quasi ab sofort, muss da nicht warten. Es gibt keine Mindestgröße, nur eine Maximalgröße von 250 Mitarbeitern. Und das kann ich dann halt 5-mal in Anspruch nehmen. 3.500 €, 50%, und kann dann sämtliche Beratungen mir geben lassen von Prozesse, Marketing, Vertrieb, IT, Finanzen, alles mögliche, Unternehmensrestrukturierung, was ich genau benötige, um dann halt auch als Kleinstunternehmen erfolgreich unterwegs zu sein, weil es macht natürlich nicht Sinn, für sämtliche Sachen da eine Kernkompetenz aufzubauen.
Jetzt sind wir ja im Sidepreneur-Podcast und wir haben jetzt gerade mit den Fördermöglichkeiten für nebenberufliche Gründer und Gründerinnen ja schon angefangen, aber mich würde auch deine Perspektive auf das nebenberufliche Gründen nochmal interessieren, weil, also ich sage das ja oftmals im Podcast, uns geht es ja auch gar nicht darum, irgendwie die Leute in der nebenberuflichen Gründung zu halten, aber ich persönlich sehe es halt als cooles Tool, um überhaupt in die Gründung zu kommen. Und es gibt ja wohl auch einige Leute, die sich so ein bisschen unsicher fühlen, einfach sich darauf einzulassen, in die Vollzeitgründung zu gehen. Deswegen würde mich das interessieren, einfach aus dem Hintergrund, siehst du das eher kritisch, siehst du das eher positiv oder bist du da neutral zu eingestellt?
Also für mich ist eine nebenberufliche Gründung so etwas wie ein Praktikum, ne? Zum Reinschnuppern und nachher entscheiden, das ist gut, damit kann ich meinen Lebensunterhalt verdienen, da setze ich jetzt voll drauf. Oder nö, das ist für mich eher so ein Hobby, ein Zeitvertreib, ein Ausgleich, eine Möglichkeit, was mal was auszuprobieren. Das ist die Frage. In dem Moment, wo ich aber sage, da sehe ich eine Chance. Dann würde ich direkt in den Haupterwerb gehen. Warum? Weil nur im Haupterwerb kann ich wirklich den Fokus auf etwas setzen, dass ich nachher weiß, das funktioniert nachhaltig und kann auch damit meinen Lebensunterhalt decken. Ich glaube tatsächlich, dass die Aussagekraft eines, ja, Piloten im Bereich der Nebenerwerbstätigkeit schon mal schwierig sein kann, weil mir fehlt quasi die Kapazität, etwas wirklich durch und durch zu testen. Und wenn ich diese Kapazität nicht habe, ist das Testergebnis natürlich an der Stelle dann auch ein bisschen zweifelhaft. Also in kurz, ich würde sagen, zum Reinschnuppern super, dann entscheiden, Hobby oder Leidenschaft beziehungsweise Leben und Lebensunterhalt ist ausreichend und dann relativ zügig sagen, okay, wenn es wirklich meine Leidenschaft ist, dann die Kapazitäten zeitlich und finanziell schaffen, gegebenenfalls durch Förderprogramme wie den Gründungszuschuss und dann für ein Jahr im Vollerwerb dann testen und nach einem Jahr dann wirklich sagen, so, jetzt habe ich meine Ziele, x Euro Umsatz, so und so viel neue Anbahnung, so und so viel neue Kunden, Rentabilität XY erreicht. Das mache ich weiter oder halt nicht. Ich gehe wieder zurück in die Anstellung, wenn man eine freiwillige Arbeitslosenversicherung der Arbeitsagentur abgeschlossen hat, hat man ja nach einem Jahr, sollte der Anspruch auf Arbeitslosengeld ja aufgebraucht sein, hat man nach einem Jahr wieder 6 Monate Anspruch auf Arbeitslosengeld. Das sollte dann als gut aufgestellter Arbeitnehmer dann ausreichen, um dann auch wieder in ein Anstellungsverhältnis zurückzufinden.
Ja, ich glaube, so dieses Thema gerade, wie du sagst, du hast es als Praktikum bezeichnet. Ich würde sagen, halt all das, was eigentlich auch so in der Vorgründung passieren kann, also Marktvalidierung, Leute zu befragen. Man kann viele Dinge vorab machen, aber ich glaube, so dieser goldene Moment, wo einem irgendwie jemand sagt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen, jetzt solltest du unbedingt loslegen, das ist ja super, super schwierig für die Menschen. Also der wird im Zweifelsfall auch nicht kommen. Irgendwann muss man dann halt irgendwie sagen, man sieht dann irgendwie das Potenzial und will da jetzt Vollgas reingehen. Oder man sagt halt eben, das ist irgendwie das Niveau, auf dem ich mich einfach fortlaufend fortbewegen möchte, weil es mir Spaß macht. Aber mein Angestelltenjob macht mir vielleicht auch sehr viel Spaß, dann ist es ja auch fein. Nur ich glaube, so von extern kriegt man das im Regelfall ja nicht vorgesetzt, wann man da all in gehen sollte.
Manchmal braucht man einen kleinen Schubs, ja, das stimmt, ja.
Ja, dann vielleicht, wenn wir uns jetzt so dem Ende des Podcasts nähern, was würdest du denn unseren Zuhörer und Zuhörerinnen auf den Weg geben wollen, die vielleicht jetzt gerade noch zögern, in den Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen? Obwohl sie vielleicht sogar in einer schwierigen beruflichen Situation sich befinden. Was wäre da dein Tipp für sie?
Ja. Ich hatte es eben mal angesprochen, ganz zum Glück, der ein oder andere erinnert sich noch an alte Grimms Märchen, dieser, ja, Neugeselle, der dann von seinem Altmeister dann den großen Klumpen Gold auf den Rücken geschnallt bekommt und damit nach Hause läuft und merkt, wie dieser große Klumpen Gold doch die ganze Zeit irgendwelche Blessuren an den Schultern hinterlässt und zwar unheimlich viel Geld darstellt, aber trotzdem sehr, sehr störend ist. Und oft ist die aktuelle Situation, in der wir uns befinden, dann wirklich dieser Klumpen Gold. Ja, wir können ihn nicht loslassen, wir wollen ihn nicht loslassen, aber er stört doch unheimlich, weil wir damit nicht glücklich werden, weil wir die Erfüllung nicht haben, weil wir vielleicht einen ganz anderen Traum haben. Und wir können uns gar nicht vorstellen, wie es ist, ohne diesen Klumpen Gold zu leben, bis er dann plötzlich uns aus den Händen gleitet und im Brunnen verschwindet. So ist das ja in diesem Märchen, wenn man das nochmal nachlesen möchte. Ja? Also dieses Bewusstsein dafür, dass dieser Klumpen Gold vielleicht gerade bei euch auf den Schultern liegt, der ist schon mal unheimlich gut. Und wenn er dann einem dann unbewusst oder durch externe Kräfte aus der Hand fliegt, dann vielleicht nicht nur traurig sein, sondern vielleicht auch erleichtert sein an der Stelle. Das hilft schon mal. Wenn man gar nicht so weit kommt, dass er einem quasi abgenommen wird, vielleicht mal darüber nachdenken, dass man ihn selber außer Hand legt. Dafür braucht man Mut. Mut in dem Sinne zu sagen, ich gehe bewusst einen steinigeren Weg, in Klammern steinigeren Weg, um nachher eine Verbesserung meiner Lebenssituation herbeizurufen. Dazu braucht man tatsächlich Mut. Wenn man jetzt das Ganze in Verbindung mit den jeweiligen Fördermitteln sieht, ist das aber in Deutschland schon gut abgesichert, so dass man durch Gründungszuschuss, freiwillige Arbeitslosenversicherung, Unterstützung bei der durch die Gründungsberatung dann sehr gut aufgestellt ist. Wenn ich natürlich 1 Million investieren muss, sieht die Sache noch anders aus. Das hat nachher mit dem Geschäftskonzept natürlich zu tun. Aber denkt immer daran, traut euch etwas zu, das ist derart bereichernd für euer Leben, diese Entscheidungsmöglichkeit zu haben, so etwas mal versucht zu haben. Vielleicht hat es dann auch nicht geklappt, aber ihr habt mal etwas versucht. Und das ist, glaube ich, das, wo Leben eigentlich für da ist. Es wird jetzt vielleicht ein bisschen philosophisch an der Stelle, aber denkt mal über die Sache nach. Ich glaube, dann kommt man plötzlich zu einer ganz anderen Entscheidung, als immer den gewohnten Weg mit dem Klumpen Gold auf den Schultern rumzulaufen.
Das wäre ja schon fast ein schönes Schlusswort, aber noch ganz kurz, musst du noch hierbleiben oder darfst du noch hierbleiben?
Gerne.
Denn wir wollen natürlich auch noch wissen, wo man mehr zu dir erfahren kann, beziehungsweise zur deutschen Gründungsberatung. Was können wir in die Shownotes packen? Wo kann man sich mit dir connecten?
Ja klar, also ich gebe euch gerne den Link zu meinem OnlyFans-Account. Ah nee, falscher Podcast an der Stelle.
Wo wir wieder beim Sofa wären.
Da wären wir wieder beim Sofa, ja genau. Sehr gerne über LinkedIn, aber ich freue mich auch immer, wenn die Leute mich persönlich anschreiben, anrufen, bei den Webinaren teilnehmen. Also wir haben eine sehr breite Followerschaft. Guckt euch die jeweiligen Contents an. Wir versuchen und sind auch nahbar von all unseren Aktivitäten. Wir wollen nicht nur damit Geld verdienen, sondern wir wollen tatsächlich Gründergeist in Deutschland stärken, weil wir wirklich meinen, das verändert Leben und sehen es tagtäglich. Also LinkedIn anrufen, E-Mail schreiben oder zu den Webinaren kommen, was euch am liebsten ist. Und Peter setzt gerne die jeweiligen Links dann noch unter den Beitrag.
Und wir haben ja mit dem Cliffhanger angefangen und wir enden auch mit dem Cliffhanger, denn man wird ja wahrscheinlich in nächster Zukunft auch noch ein bisschen mehr von euch bei uns finden und vielleicht umgekehrt. Und daher entlassen wir dich jetzt hier aus dem Podcast. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht geworden. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns ein bisschen da aufgeschlaut hast, was für Möglichkeiten es auch einfach gibt in der jetzigen Situation. Ich fand es super interessant. Ja, und danke fürs Zuhören.
Sehr gerne. Unterhaltsam, witzig und spannend. Besten Dank für die Einladung, Peter.
Du möchtest noch mehr übers nebenberufliche Gründen erfahren? Dann schau doch jetzt mal auf sidepreneur.de vorbei oder komm einfach in unsere Sidepreneur-Community und tausch dich mit vielen anderen nebenberuflichen GründerInnen aus.